Herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster, jedes Menschenleben ist einen Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke. Ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin. Wenn du dich auf deine ganz eigene Gestaltreise begeben möchtest, buche unverbindlich ein Erstgespräch. Viel Spaß
Herzlich
beim Zuhören.
Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge des Gestalt-Podcasts. Da die Resonanz auf die letzte Folge mit Dr. Victor Chu so groß und großartig war, gibt es diese Woche direkt eine neue Folge mit Victor Chu. Er ist Arzt, Psychologe, Psychotherapeut und Buchautor. Und in dieser Folge soll es darum gehen, wie er gestalttherapeutisch mit der Methode des systemischen Familienstellen arbeitet. Das heißt, wenn du dich fragst, was ist systemisches Familienstellen und wie arbeitet man da gestalttherapeutisch mit, dann bist du genau richtig hier in dieser Podcast-Folge. Denn systemisches Familienstellen ist eine Methode der Familientherapie, in der einzelne Personen stellvertretend für Familienmitglieder im Raum positioniert werden, also aufgestellt werden. Und so werden Beziehungsdynamiken innerhalb des familiären Systems des Klienten, der Klientin sichtbar gemacht und Konflikte im besten Fall gelöst. Und ja, also sehr spannendes Feld. Nach meiner Erfahrung, und ich habe noch nicht viel Erfahrung in dem Feld, ist ein großes Feingefühl wichtig in dieser Arbeit. Und Dr. Victor Chu, würde ich nach diesem Gespräch sagen, hat dieses Feingefühl auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn du dir überlegst, Familienstellen als Klientin auszuprobieren oder selbst gerade damit arbeitest, dann kannst du sicherlich ganz viel Inspiration aus dieser Folge mitnehmen. Genau, ich freue mich, wenn du auch deine Gedanken in den Kommentaren zur Folge am Ende des Podcasts einfach da lässt. Geh mit uns in Resonanz, tausch dich mit uns aus. Ich leite das gerne auch an Victor weiter, das Feedback. Und vielleicht bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, da ich selbst gerade in dem Approbationsstudiengang bin zur Psychotherapeutin, komme ich zurzeit nicht dazu, regelmäßig Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Also das hat sich so ein bisschen von dem 2-Wochen-Rhythmus in so einen 2-3-Wochen-Rhythmus verschoben. Nichtsdestotrotz, du kannst dich auf jeden Fall in der Zukunft auf weitere Folgen des Gestaltcafé-Podcasts freuen. Es liegen auch schon so ein paar auf der Festplatte. Allerdings komme ich gerade nicht dazu, das alles zeitlich unterzubringen im Studium. Deswegen freue ich mich, dass diese Woche wieder ein neuer erscheint. Lass uns gerne in Kontakt bleiben. Abonniere beispielsweise meinen Newsletter. Trag dich einfach ein auf meiner Homepage. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen, Herr Dr. Victor Chu, erneut im Gestaltcafé-Podcast. Schön, dass Sie uns nochmal Ihre Räumlichkeiten hier in Freiburg, wo wir beide wohnen, zur Verfügung stellen. Heute zum Thema gestalttherapeutisches Familienstellen. Vielleicht könnten Sie einleitend ein paar Worte zu Ihrer Person sagen. Wie arbeiten Sie gestalttherapeutisch? Wie lange schon? Für all diejenigen, die vielleicht unsere letzte Folge nicht zusammengehört haben. Also wie lange sind Sie schon auf Ihrem Gestaltweg?
1975. Beziehungsweise 74. Da habe ich mein erstes Gestalt-Workshop besucht. Da war ich Feuer und Flamme. Vorher war ich dabei, Psychoanalytiker zu werden, mich ausbilden zu lassen als Psychoanalytiker. Und dann bin ich gleich zu dem Leiter von diesem Seminar gegangen, dem Jim Simkin, und habe mich dann bei ihm in Amerika ausbilden lassen und auch bei Earl von Marion Polster. Mhm. Und meine Lehrtherapie habe ich dann in den Anfang der 80er Jahre bei Martin Goldstein gemacht. Der war Psychoanalytiker schon, der ist mindestens 10 Jahre älter als ich gewesen oder 15. Und der war Psychoanalytiker und ist dann Gestalttherapeut geworden, hat sich eben auch ebenfalls bei Jim Simkin ausbilden lassen. Und Jim hat mir ihn empfohlen und ich habe dann bei ihm drei Jahre in Lehrtherapie gegangen. Ja, das war schön. Da bin ich von Heidelberg nach Düsseldorf zu ihm gefahren, ja, jede Woche. Ja, das war eine sehr wichtige, interessante Zeit, weil das die Zeit war, wo ich Familie gründete, wo ich zusammen mit meiner Frau kam und unser erstes Kind bekamen und so. Das war eine sehr wichtige Zeit. Ich bin dann beim IGW, bei dem Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg, eingestiegen als Teil des Ausbildungsteams. Ich war 15 Jahre Mitglied in wow. diesem Institut. Nach 1985, 86, da haben wir eben die DVG, die Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie, gegründet. Das war 1986. Und da ich ja Mediziner und Psychologe war, wurde ich zum ersten Vorsitzenden gewählt.
Und auch 5, 6 Jahre in der Position gearbeitet?
5 Jahre bis 1991 war ich da im Vorstand. Ja, wir haben dann, das war auch ganz interessant, vielleicht für die Nachgeborenen. Damals war das so, dass es ging ja darum, wer sollte, konnte, durfte in dem neuen Dachverband sein. Und damals haben wir es so gemacht, also statt dass wir eben hunderte Ausbildungszertifikate und Scheine geprüft haben, haben wir das Ganze für 3 Monate geöffnet. In diesen 3 Monaten konnte jeder, der von sich behauptete, er hätte eine Gestaltausbildung, durfte er oder sie Mitglied sein. Ja.
Eine gute Möglichkeit, Mitglieder zu werden.
Das war ganz lustig. Ja. Insofern, aber das Tolle dabei ist, dass wir wirklich einen bunten Strauß von ganz unterschiedlichen Gestalttherapeutinnen und Gestalttherapeuten gefunden haben oder gehabt haben, ja, mit ganz unterschiedlichen Ausbildungsgängen, Erfahrungen, und das war ganz, ganz toll. Ja.
Also Sie waren mittendrin damals.
Ich war mittendrin, genau. Ja, und dann haben wir dann langsam angefangen, so Standards zu gründen, zu schreiben, ja, Richtlinien, wie viele Jahre sollte es sein, ja, und so weiter und so weiter. Es ging ja blöderweise ja eigentlich gar nicht so sehr um Gestalttherapie. Natürlich ging es auch um die Gestalttherapie, aber also wir haben auch eine wunderbare Zeitschrift, die Gestalttherapie, gegründet, von dem Heike Porteler, der war wirklich ein sehr fähiger Mann. Der hat auch 8 gearbeitet an der Uni Hamburg. Der war Herausgeber der Gestaltzeitschrift. Aber eben die Gründung, der praktische Grund für die Gründung war eben die Anerkennung vor dem Gesetzgeber. Und da braucht man eben Standards. Hm. Gestalttherapie ist ja auch eigentlich ein synthetisiertes Verfahren, wo man aus der Psychoanalyse, aus der Körpertherapie, aus Zen-Buddhismus, aus Psychodrama und alles Mögliche zusammengeschweißt hat. Ja,
vielleicht ist das ein guter Punkt, in unser heutiges Thema einzusteigen. zwar soll es ja um ein Therapieverfahren gehen, das sich Familienstellen nennt, was, also denke ich, eher von Virginia Satir, von den Familienskulpturen oder von der Familientherapie her rührt, kommt. Wie sind Sie damals damit in Kontakt gekommen? Also das fände ich spannend.
Ja, also nochmal, also woher das überhaupt kommt, ja, das Familienstellen. Da würde ich schon sagen, dass die Gestalttherapie auch etwas Wichtiges, also wichtige Elemente vom Familienstellen schon in sich hatte. Zum Beispiel eben die sogenannte, heutzutage nennt man das Stuhlarbeit. Ja, dass man also jemanden anderen, mit dem man Konflikt hat zum Beispiel, auf einen leeren Stuhl vor sich setzt und dann eben in beiden Rollen einen Dialog führt. Und wenn man das wirklich ernst nimmt als Gestalttherapeut und in der Gestalttherapie, wenn man sich dann in den Stuhl des anderen hineinsetzt, dann sollte ja nicht nur die bisher gekannten Argumente ausgetauscht werden, ja, als Vater, dass er dann sagt, also du bist ja blöd oder du weißt nichts Bescheid, ja, du kennst dich nicht aus, ja, ich bin der Ältere und so, sondern dass der Klient eigentlich sich tatsächlich gefühlsmäßig hinein fühlen sollte, hinein beamen sollte in die Position des Vaters. Und ich fordere dann den Patienten auf, hineinzufühlen und aus dem Gefühl heraus, was er in der Rolle des anderen wahrnimmt, dass er das sagt und nicht das oberflächliche Hin und Her, nicht? Also Ping-Pong. Ja, und dann kommt tatsächlich bei dem Klienten etwas Echtes, vielleicht was wirklich vom Vater her empfunden ist oder gedacht ist, was aber der Vater nicht gesagt hat, ja, heraus. Und dann wird's tatsächlich, bringt das was. Ja? Und auch auf dem eigenen Stuhl, wenn man zurückkehrt ist zu dem eigenen Stuhl, sollte man das mal auch nochmal nachhören und nachempfinden, was zum Beispiel der Vater gefühlt hat und was er jetzt einem vermittelt. Ja, und dann kommt es tatsächlich zu einer ehrlichen Kommunikation, Austausch zwischen beiden. Ja? Und beim Familienstellen ist es eigentlich das Gleiche.
Weil für viele Menschen, die vielleicht zuhören, haben noch nie teilgenommen bei einer Familienkonstellation oder Rekonstruktion, so rum. Inwiefern ist es da das Gleiche?
Ja.
In ein, zwei Sätzen, bevor wir vielleicht tiefer einsteigen.
Das reicht nicht. Ein, zwei Sätze. Das Familienstellen wurde ja bekannt durch den Bert Hellinger. Ja.
Ja.
Und Bert Hellinger war ein Jesuit-Pater, der lange in Südafrika gearbeitet hat. Und da hat er möglicherweise, man weiß es nicht genau, schamanistische Rituale mitbekommen. Also wo Schamanen sich in einen anderen, sagen wir einen Geist oder einen verstorbenen Vorfahren, sich hineingefühlt hat, ja, und dann als diese Person oder als dieser Geist gesprochen hat. Ja. Und das hat er dann für die Familienmitglieder benutzt, ja, dass er also die Vorgehensweise geht so, dass der Klient oder der Teilnehmer, das passiert meistens in einer Gruppe, dass derjenige, der dran ist, dass er für sich selber einen Stellvertreter oder Repräsentanten auswählt aus der Gruppe heraus, ja, jemand, der also an seiner Stelle steht und dann eben auch für jedes andere Familienmitglied auch jemanden aussucht. Und dann
Gefühl?
Der kann das nach Gefühl machen. Ja? Aber meistens, in den meisten Fällen, kann man jeden beliebigen aussuchen. Also man kann auch eine Frau für einen Mann oder einen Mann für eine Frau aussuchen. Ja, Alter ist auch egal oder so. Also da reicht es eigentlich ganz normal zu sein. Also jemand, der nicht ganz verkopft ist oder der ganz, ja, aber jemand, der offen ist, kann als Stellvertreter fungieren und auch fühlen. Also das Erste ist eben jemand aussuchen, also die Familienmitglieder. Und das Zweite ist, dass man diese Stellvertreter, Stellvertreterinnen stellt im Raum.
Ja.
Und dann setzt man sich und dann schaut man, was passiert. Setzt man sich hin und schaut, was passiert. Und die Stellvertreter, die haben also eine Rolle. Also sie wissen, ich bin der Vater, ich bin die Mutter, ich bin der Bruder, ich bin die Schwester, der Onkel, egal. Ja? Und dann haben sie einen Platz. Und in diesem Netz passiert ganz etwas ganz Überraschendes, dass die sich tatsächlich fühlen können, empfinden können, was die jeweilige Person, die sie repräsentieren, denken, fühlen, wie es ihnen geht. Ja? Das ist sehr außerordentlich, diese Fähigkeit als Medium zu fungieren. Ja? Also in indigenen Gesellschaften besitzt oder wird der Schaman oder die Schamanin zu einem Medium für eine Person oder für einen Geist oder für irgendetwas, für einen Verstorbenen, ja, fungieren. Und bei den Familienstellen ist es so, dass man plötzlich beobachtet hat, dass ein ganz normaler Mensch das auch kann. Ja. Und ich erkläre mir das dadurch, dass jeder Mensch eigentlich sein System, also sein Familiensystem, auch sein gesellschaftliches, politisches System mit sich trägt, unsichtbar, aber dass man das spüren kann. Ja? Meinetwegen zwei Menschen gehen in einem Supermarkt aneinander vorbei und plötzlich merken sie was. Ja? Ja? Plötzlich merken sie, da, oh, der andere hat irgendetwas mit mir zu tun. Ja? Sympathie, Antipathie. Ja? Man verliebt sich. Ja? Man findet den anderen scheußlich. Warum? Ja, man kann das natürlich sagen, Ausstrahlung. Ja. Aber ich glaube, da klickt etwas in den Systemen von den beiden zusammen. Ja. So finden sich auch Partner, ja, Liebespartner. So finden sich auch Feinde. Genauso.
Können auch Liebespartner sein am Ende.
Ja. Ja, das wäre schön. Ja, das heißt, jeder von uns, also das ist meine Hypothese, dass jeder eben sein System energetisch mit sich überall hinträgt. Ja. Manchmal kommt ja jemand Fremdes in den Raum hinein und dann merkt man plötzlich, oh Gott, ja, also das wird plötzlich ganz kalt im Raum. Ja. Oder umgekehrt kommt jemand rein und dann denkt man, oh, es ist ja wunderbar, dass der da ist. Ja. Warum? Mhm. Ja? Es ist nicht nur die Einzelperson, sondern ich glaube, das ist das ganze System. Und in den Familienstellen geben wir der Person die Möglichkeit, sein System sozusagen sichtbar zu machen. Mhm. Also das ist meine Theorie,
ja. Ja,
dass dieses energetische System sozusagen von dort in die Stellvertreter hinein fährt, ja, in den jeweiligen Rollen und die agieren. Das ist eine sehr ernsthafte Überlegung, weil wir spielen dabei nicht nur mit den Rollen, mit den Personen, sondern wenn man es ganz ernst nehme, nehmen wir die Seelen oder rufen wir die Seelen der betreffenden Personen in den Raum hinein. Ja. Und die Stellvertreter, die werden sozusagen zu dieser Person. Nun ist es nichts Magisches, ja. Also als Stellvertreter oder Stellvertreterin fühlst du dich, fühle ich mich genauso. Ich bleibe Viktor, aber ich bin plötzlich in einer anderen Rolle und es kommt einem vor, als ob man im Theater wäre und hätte eine Rolle. Und zwar aus dem Stegreif spielst du, ja, wie Stegreif Theater, und du agierst mit den anderen, ja. Und dann wird es sehr, sehr spannend, was da passiert.
Und du als Therapeut, was ist deine Rolle?
Meine Rolle besteht darin, erstmal ganz, ganz unschuldig, also einerseits mich in das Feld hineinzuspüren. Ja. Ja? Aber das Zweite, das Wichtigste ist eigentlich, die Stellvertreter und Stellvertreterinnen zu fragen, ganz neutral, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir hier? Wie geht es dir als Person? Ja, wie geht es dir mit den anderen Personen? Ja. Und dann kommen dann die skurrilsten Sachen heraus. Ja. Manchmal zwei Menschen, die nah beieinander stehen, die gucken sich an und sagen, um Gottes Willen, ja, und laufen auseinander. Ja, nur nicht, ja. Oder zwei Leute, die ganz ganz weit weggestellt worden sind, die gucken sich an und sagen, ach ja, wie schön, ja, und dann kommen sie zusammen. Das heißt, es gibt also spontane Reaktionen der Stellvertreter.
Ja.
Ja? Und ich bitte immer die Stellvertreter, einfach nicht nur zu sagen, wie es ihnen geht, sondern sich auch so zu bewegen, wie es ihnen geht. Es gibt Leute, die sich sofort auf den Boden legen und eigentlich so wie tot sind. Es gibt Leute, die plötzlich ganz lebhaft werden und rumspringen. Ja? Es gibt Leute, die aus dem Raum laufen, wollen gar nicht mehr da sein und so weiter. Ja? Und da für mich zeigt sich durch die Reaktion der Stellvertreterinnen und Stellvertreter die Dynamik, die in dieser Familie herrscht.
Also das hört sich für mich an wie so eine Metaebene,
ja,
die sich zeigt.
Ja.
Weil und dann kommt direkt die nächste Frage, es geht also nicht darum, alle Äußerungen für bare Münze zu nehmen, der Stellvertreterin, also so, sagen wir mal, 1:1. Also das ist so, glaube ich, jetzt schon ein Punkt, wo ich so mich frage, wow, ist ja erstmal ganz schön neues Paradigma, das ich da erstmal annehmen muss, um überhaupt mich einzulassen auf den Familienstellen.
Ja, richtig.
Und dann gibt es da eine Dynamik, die sich zeigt. Und was mache ich jetzt mit dieser Dynamik? Und welche Rolle spielt jetzt der Klient, die Klientin zu dem Zeitpunkt, wenn sich die Dynamik zeigt, in dem Feld? Ja.
Also, das ist eine sehr entscheidende Frage. Jeder Mensch hat nur einen speziellen Blick, nämlich auf seine eigenen Rolle, auf seine Familie.
Mhm.
Ja? Also als Kind gucke ich dann so, ja, und Eltern gucke ich, habe ich ein ganz anderes Bild von der Familie. Das heißt, unsere Perspektive ist immer eine subjektive. Ja. Und deshalb bitte ich also die Person, die aufstellt, wir nennen ihn den Protagonisten, dass er sich zurücksetzen sollte erstmal und gucken, was passiert. Und selbst wenn das, was da sich zeigt, gegen dem entgegensteht, was er oder sie an Erfahrung gemacht hat, möge er oder sie doch das mal wie einen Film uns sich mal anschauen. Es ist eine andere Version seiner Familie, ja, oder seiner Vergangenheit. Nur der Vergangenheit der Familie. Ja. Und er muss das nicht als bare Münzen nehmen. Aber er möge doch offen sein für diese andere Version, die sich zeigt. Ja? Man kann aus jeder Familiengeschichte unglaublich viele Filme machen. Mhm. Ja, je nachdem, aus welchem Blickwinkel das gefilmt worden ist. Ja? Und jeder, nochmal, und jeder Klient kommt mit einer bestimmten Fragestellung oder Problem da rein. Und er stellt ja auch die Stellvertreter in Bezug auf dieses Problem. Mhm. Ja? Das heißt, das, was sich zeigt, hat hoffentlich etwas mit seinem Problem zu tun. Ja? Und wenn er das in seiner Einzeltherapie, meinetwegen, viele kommen ja in ihren Einzeltherapien nicht weiter. Ja? Und er hofft von einer Familienaufstellung, dass man da vielleicht einen größeren Überblick bekommt über das, was in der Familie tatsächlich untergründig, also es ist eigentlich keine Metaebene, es ist sogar eine tiefere Ebene.
Ja.
Ja? Und zwar eine gefühlsbetonte, eine gefühlte Ebene. Ja? Was normalerweise manchmal eben in Familien nicht gezeigt wird. Man sagt nicht unbedingt das, was man wirklich fühlt gegenüber dem Partner, gegenüber den Kindern, gegenüber den Eltern.
Ja. Und in dieser Offenheit des Klienten, was passiert dann? Also wie begleitest du den Klienten, dem umzugehen? Was?
Ja, den Klienten, den behalte ich im Auge zwar, aber ich gehe tatsächlich nur mit dem, was im Feld unter den Stellvertretern passiert. Ja? Und ich sage also nicht, dass das die Wahrheit ist, aber es ist eine Schicht der Wahrheit. Ja? Wenn man, nehmen wir an, wir seien Archäologen, also bei der Familienaufstellung gucken wir auch, was in der Familie passiert ist früher. Das ist also ein bisschen wie Archäologie betreiben. Und wenn man als Archäologe gräbt, dann kommt man an ganz unterschiedliche Schichten, was passiert worden ist. Ja? Mhm. Und da der Klient mit seinem Problem gekommen ist, dann hoffe ich, dass das, was sich zeigt unter den Stellvertretern, etwas zu tun hat mit seinem Problem. Ja, das ist also eine sehr spezifische Schicht. Und ich gehe tatsächlich ganz offen an die Aussagen und die Reaktionen der Familienmitglieder, der Stellvertreter. Ja? Also wie sie reagieren, nehme ich für bare Münzen. Wenn ich nämlich Zweifel habe, dann kommt das ja von mir. Das heißt, das ist dann vielleicht meine Interpretation. Mhm. Ja? Manchmal ist es auch so, dass ich meine Klienten in eine Familienaufstellung von mir reinschicke. Ja? Und vorher in den Gesprächen habe ich auch als Therapeut ja ein bestimmtes Bild, wie die Familie sei. Ja? Meinetwegen, dass der Vater böse sei und dass die Mutter gut. Ja? Und wenn ich aber in der Aufstellung merke, nee, Moment mal, ja, also das stimmt ja gar nicht, ja, was ich vorher gedacht habe, sondern das ist ja vielleicht ganz anders, vielleicht ganz verzwickt, ja, und so. Und dann folge ich wirklich dem, was zwischen Vater und Mutter beispielsweise passiert. Mhm. Ja, ich gehe also voll mit, ich lasse auch meine Interpretation draußen. Mhm. Ja. Und eine Familienaufstellung kann, also aus meiner Sicht, kann nur gelingen, wenn ich dem wirklich glaube, an das, was da passiert.
Als eine mögliche Version der Wahrheit.
Genau,
ja.
Als eine Version der Wahrheit, die mit dem Problem des Klienten zu tun hat. Ja? Ja. Und indem ich dieser Version folge, komme ich dem Ursprung oder den Wurzeln dieses Problems näher. Ja? Und weißt du, wenn wir Einzeltherapien machen, ja, da kommen wir höchstens auf die Ebene der Großeltern und wir bleiben meistens auch höchstens in 3 Generationen. Meistens nur zwischen dem Kind, Klienten als Kind und dann seine Eltern. Mhm. Ja? Und was ich aber finden möchte, ist, wo hat das Problem eben seinen Ursprung? Und meistens ist das nicht nur etwas, was zwischen den Eltern passiert, sondern etwas, was in den Familien der Eltern passiert ist. Ja? Mit ihren Geschwistern, mit ihren Eltern, mit der Epoche, wo diese Generation gelebt hat. Ja?
Ist das nicht aber jetzt mal eine kritische Frage? Bitte. Externalisiere ich dann nicht mein Problem meinetwegen in die Vergangenheit? Oder?
Nein. Ja, genau. Es geht tatsächlich in der Familienaufstellung erstmal darum,
ja,
die Wurzel zu finden. Und das ist eine sehr tiefenpsychologische Einstellung. Mhm. Tiefenpsychologie, die psychoanalytisch. Ja, also ich gucke also nicht nach dem, was jetzt gerade passiert, heute und jetzt. Ja. Und das wäre Gestalttherapie. Ja. Aber wir wissen ja auch in der Gestalttherapie, dass das, was gesagt wird, ja auch einen Hintergrund haben.
Ja.
Vordergrund und Hintergrund. Ja. Gezeigt wird meistens der Vordergrund und wir müssen wissen, was der Hintergrund ist. Das heißt, das ist durchaus gestalttherapeutisch. Mhm. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja. Also Kriegsgeschehen bei den Großeltern. Ja. Flucht, Verluste, Menschen, die gestorben sind. Ja. Wenn diese Kriegsgeschichten nicht verarbeitet werden, werden die Folgen an die nächste Generation und die nächsten Generationen weitergegeben. Ja? Und wir wissen aus der Geschichte, aus der Nachkriegsgeschichte, dass die meisten Menschen nicht darüber gesprochen haben. Die Soldaten, die zurückkamen, die überlebt haben, die haben gesagt, ich will nichts mehr davon wissen. Ja? Man konzentrierte sich auf den Wiederaufbau Deutschlands, ja, aus den Trümmern und so weiter. Ja. Aber wir wissen aber auch aus der Zeitgeschichte, dass das ja in der nächsten Generation durch die Studentenbewegung, durch die Emanzipationsbewegung, dass das einfach in Frage gestellt worden ist, das heile Welt. Mhm. Ja. Und ich gehe zum Beispiel in diesem Fall zurück zu den Großeltern, wie sie denn den Krieg erlebt haben. Ja. Manchmal stelle ich sogar jemanden, einen Stellvertreter für den Krieg auf. Ja, und in dem Moment, wenn das tatsächlich das Trauma gewesen ist von den Großeltern, da erstarren alle, ja, kriegen unglaubliche Angst und der Krieg, der breitet sich aus. Und es ist unglaublich, was man da an Energien, an Kaltblütigkeit, an Grausamkeit plötzlich erscheint. Ja? Und was ich in dem Moment mache, ist als Leiter, ist, dass ich merke, dass ich wahrnehme, was da passiert. Und die sagen auch schrecklich, manche fallen dann zu Boden. Ja? Dass ich dann unerschrocken als Leiter den Krieg einfach mal eingrenze. Sage, Moment, ja. Ja. Manchmal ziehe ich sogar eine Grenze. Ja. Und dann ermutige ich die traumatisierten Großeltern zum Beispiel, dem Krieg jeweils Steine zu geben. Steine für die Belastung, Steine für das, was sie erlitten haben, zurückzugeben. Also in den Familienstellen geht es auch um Ausgleich von Belastung. Ja. Und meistens sagt der Krieg, ach, ja, ich nehme das, ja. Und? Ja, ich bin immer noch da. Aber wenn er nicht ausgegrenzt, sondern abgegrenzt ist und wenn die Steine wirklich zurückgegeben worden sind, ja, dann kommt es zu einer Erleichterung der Überlebenden. Ja, ich könnte auch dem Krieg sagen, ja, Entschuldigung, du bist verloren. Mhm. Ja, manchmal stelle ich ja auch das Nazi-Deutschland hin. Ich habe auch schon mal den Hitler hingestellt. Ja? Dann sage ich dem, tut mir leid, du hast verloren. Manchmal ist die Macht so groß, dass ich etwas entsprechend Großes dem entgegenstellen muss. Ja? Dann stelle ich als höchste Macht, was würdest du sagen, was ist das Mächtigste auf der Welt?
Das ist vielleicht viel zu romantisiert, aber ich habe jetzt an Liebe gedacht.
Genau.
Ja.
In dem Moment, wo Liebe auftritt, also meinetwegen auch in der Gestalt eines Stellvertreters oder Stellvertreterin, in 9 von 10 Fällen wird der Krieg oder die Gewalt oder der Missbrauch schwach. Die kriegen schwache Füße, schwache Beine, ja. Die schmelzen dahin. Also es ist tatsächlich so, dass ich durch das Familienstellen erfahren habe, dass Liebe wirklich die stärkste Macht in der Welt ist. Ja? Manchmal brauche ich nicht mal ein Symbol für die Liebe, sondern manchmal steht eine bei den Opfern oder bei den Nachfahren der Opfer auf und sagt, ich habe keine Angst vor dir. Und in dem Moment, wo da diese Konfrontation kommt von jemand, der keine Angst hat und der voller Liebe ist, ja, da schmilzt jede Macht hin. Was ich herausgefunden habe, auch in den Aufstellungen, ist, dass Gewalt tätige Menschen, das machtvolle Menschen, das missbrauchende Menschen meistens schwach sind. Die einen sind selber missbraucht worden, haben selber Gewalt erfahren und die drehen sich sozusagen um aus der Opferrolle in die Täterrolle, um das eigene Opferdasein abzuspalten oder zu delegieren an die eigenen Opfer. Mhm. Manche sind so schwach oder so ungeliebt und so verlassen, dass sie sich an scheinbar starke Ideologien, Parteien, charismatischen Menschen dranhängen. Trump, Putin, Hitler, Stalin. Oh, ja. Und die identifizieren sich dann mit deren Macht, ja, und verdrängen damit auch ihre eigene Schwäche. Das heißt, was ich tue als Gestalttherapeut und als Aufsteller ist, dass ich sie mit dem, was ihnen passiert ist, konfrontiere. Also den Mächtigen. Die Mächtigen. Ganz einfach, wenn sie selber meinetwegen von ihren eigenen Eltern Gewalt oder Missbrauch erfahren haben, stelle ich deren Eltern auf und die drehen sich um. Und dann, das fällt alles ab. Dann werden sie selber zu Opfern. Ja? Und dann merken sie ihr Leid und wenn sie das heraus zeigen können und wenn sie dann ihren Tätern einen Stein zurückgeben können, ja, und sich abgrenzen können, dann lasse ich sie zurückdrehen zu ihren Kindern zum Beispiel. Ja. Und dann fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Gott, ja, was habe ich dir denn angetan? Ich habe dich ja vorher gar nicht so gesehen. Mhm. Es ist tatsächlich so, wenn man in seiner Abwehr ist, in seinen Abwehrmechanismen, dass man die Realität gar nicht sieht, dass man die anderen Menschen auch gar nicht wahrnimmt. Ja? Und da ist der Verwandlungsmoment und darauf arbeite ich hin. Das heißt, wenn die Eltern merken, dass sie ihre Kinder nicht beachtet haben oder Schlimmes angetan haben, dass sie sagen, oh, es tut mir leid. Und dann sind sie selber bereit, einen Stein zu nehmen von ihren Kindern. Und die Kinder sind dann einerseits von der Belastung erlöst. Und die zweite Frage ist, also nach der Steinabgabe und vielleicht sogar nach der Aufstellung einer Grenze. Eine Grenze stelle ich meinetwegen zum Beispiel mit Seilen. Ja? Manchmal grenze ich jemanden wirklich drumherum ab. Ja? Und wenn das nicht ausreicht, dann stelle ich die Person ganz weit in die Ecke und stelle meinen Stuhl als Barriere. Ja? Also es ist wichtig, also wirklich Gewalt, das ist auch meine Funktion, Gewalt und Missbrauch, ja, einzugrenzen. Ja. Also als Leiter nehme ich mir die Macht, zu sagen, so geht es nicht.
Mhm. Und um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, wenn quasi das, was sich im System zeigt, der Hintergrund des Klienten ist, oder im psychodynamischen Sinn da innere Konflikte quasi schwelen, die dann durch irgendein Problem im Außen plötzlich aktualisiert werden, ich weiß nicht, dann veränderst du in dieser Familienkonstellation oder Aufstellung dieses Konfliktgeschehen.
Genau.
Und führst da zu einer Lösung oder schaffst ein Gleichgewicht, wie auch immer man das sagen will. Und verändert sich quasi, also was passiert dann, nicht in der Theorie, sondern was macht dann der Klient? Also der erkennt ja ein Stück weit seinen Hintergrund und vielleicht in Gestalttermini wird dann seine Figur prägnanter dadurch oder was, also was passiert?
Ich arbeite tatsächlich auf eine Entspannung, also eine echte Entspannung. Ja? Also so wie ich das beschrieben habe, durch bestimmte Rituale, die Stellvertreter miteinander tun. Ja?
Ja.
Und meinetwegen, das ist etwas, was den Großeltern passiert ist. Die Großeltern haben dann ihr Trauma verarbeiten können, also die Stellvertreter der Großeltern. Ja. Und dann drehen sie sich um zu den Eltern. Und als Zweite, was ich dann nach der Steinrückgabe die jeweiligen Kinder gegenüber ihren Eltern vorschlage, ist, dass sie den Eltern sagen, was sie von ihnen brauchen als Kinder. Ja? Dass sie statt der Vernachlässigung oder der Misshandlung, was sie erfahren haben, wie es wäre. Und dann kommt tatsächlich die natürlichen Kindesbedürfnisse raus, wie auch die natürlichen Elterngefühle, Elternliebe. Ja? Und dann lasse ich sie langsam und vor allem für das Kind langsam der Mutter, dem Vater oder beiden annähern. Und da kommt das Element des Reparenting, also Wiederbemutterung, Wiederbevaterung. Ja, da kommt es manchmal wirklich zum ersten Mal zu einer Nähe. Mhm. Ja. Also man spürt das sehr genau in der Aufstellung. Im Gegensatz zu Hellinger, der dann den Stellvertretern irgendwelche Sätze vorgibt, ja, sag mal deinen Eltern das und jenes, ja, lasse ich sie sagen. Manchmal gebe ich zwar auch mal einen Satz als Vorschlag, aber ich sage ihnen, sag das in deinen Worten. Oder wenn es nicht passt, sag das, was du auf dem Herzen hast. Ja. Das heißt, es kommt wirklich zu echten Gefühlen, Ausdruck von Gefühlen, das ist Gestalttherapie, Ausdruck, ja, Kommunikation, Gestalttherapie und Nähe, Distanz wird deutlich. Manchmal auch Grenzen, die notwendig sind. Ja. Also manchmal braucht man auch also übertragenerweise vielleicht ein paar Meter Abstand von den Eltern.
Und hat der Klient...
Jetzt kommt's. Und wenn die Eltern endlich wieder neu bevatert oder neu...
Ach, die Eltern?
Und wenn sie nicht merkt, dann wie sie sich ändern. Ja? Und dann in dem Moment bitte ich dann den Aufstellenden, also die aufstellende Person, den Protagonisten, sich einzuwechseln in das Feld, ja, in die Aufstellung. Seinen Stellvertreter entlasse ich entweder oder lasse ich ihn sozusagen als Unterstützung bei ihm. Ja. Und wenn man dann reingeht, geht man also wirklich in eine andere Familie als die, die man kennt. Ja. Und das ist eigentlich die zweite Hälfte der Aufstellung. Und das ist, da verwandelt sich etwas, da ändert sich was bei dem Klienten. Ja. Also es kann sein, dass er sich sträubt erstmal, ja, dass er sagt, das ist mir alles viel zu idealistisch. Ja. Also ich habe das und jenes erfahren. Und dann sage ich, ja, das glaube ich dir. Ja. Such dir mal einen Stein aus und gib das deinen Eltern zurück. Oder grenz dich ab. Ja. Und da kommt es, also da, das ist nämlich wirklich gestalttherapeutisch oder kommunikationsfördernd. Kommunikationstherapie, da gucke ich, dass die Kommunikation, der Dialog, der ehrliche Dialog, ja, nicht irgendwelche Sätze, die man reproduziert nach Henninger, sondern der ehrliche Dialog passiert zwischen Eltern und Kindern. Und meistens sind die Eltern schon verwandelt, ja? die sind schon offen für das Kind, aber das Kind ist meistens noch sehr skeptisch und möglicherweise zu Recht, ja, ärgerlich. Ja, ja, dann braucht das Zeit, um sich anzunähern. Und für diese Wiederannäherung, da gebe ich unglaublich viel Zeit dafür. Da bin ich wieder Hebamme für eine Geburt. Ja. Es ist ja tatsächlich die Geburt einer neuen Familie, die Geburt einer neuen Beziehung. Ja, das spürt auch die Gruppe. Ja, da lassen wir Zeit. Gucken, was möglich ist. Aus meinem letzten Aufstellungsseminar habe ich ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Eine Frau, die schon recht alt ist, ja, die hat Probleme mit ihrer Berentung und will gucken, was noch zu tun ist und so. Und die hat schon eine eigene Familie und alles Mögliche. Und dann ließ sich aufstellen und dann war das Trauma ihres Großvaters im Krieg plötzlich sehr deutlich. Nämlich der Großvater ist Überlebende als Soldat, aber ist total starr geworden gegenüber seinem Sohn, also dem Vater der Klientin. Ja. Und ich stellte den Krieg auf und der Großvater erschrak. Ich grenze den Krieg ab. Der Großvater gab dem Krieg einen Stein zurück. Und dann wurde er wieder weich. Er drehte sich um und schaute den Vater an und sagte, Gott, das sehe dich, ich sehe dich ja zum ersten Mal. Und der Stellvertreter des Vaters hat gesagt, endlich, ja, und fiel dem Großvater, dem Stellvertreter des Großvaters in den Arm und beide setzten sich auf den Boden. Der Großvater hatte den Vater im Arm und der kam. Also er wirklich war, endlich hatte wirklich so, spürte seinen Vater. Ja.
Ist das die Entspannung, von der du vorhin gesprochen genau. hast? Ja.
Und dann wechselte ich die Klientin ein und er schaute und sie schaute auf Vater und Großvater und sagte, ach wie schön, da würde ich gerne mit hinzu. Und dann sagte ich, ja, du kannst dich dazu legen. Diese Frau, ja, die schon ziemlich alt ist, ja, die legte sich also wirklich in den Schoß ihres Vaters. Und hinter dem Vater war der Großvater. Ja. Der Krieg war weg. Ja. Und sie hat aufgetankt. Ja. Also ich sage wirklich ganz normal, tank auf, ja. Du hast Zeit. Ja. Manchmal sagen die Klienten, oh, ich brauche ewig. Ja. Aber interessanterweise ist in Familienaufstellungen die Zeit so gerafft. Ja. Bei der Klientin hat es 10 Minuten gebraucht. Also sie hat wirklich aufgetankt. Und irgendwann sagen die ja auch dann, ach ja, jetzt bin ich satt. Jetzt stehen auf und sind ganz verwandelt.
Und was hat das jetzt, also um es ganz konkret mal an dem Beispiel zu machen, jetzt eine freche Frage vielleicht, aber mit der Berentung der Klientin zu tun? Also wie, ja.
Ja, in dem Fall nicht so sehr. Aber weißt du, wenn man berentet ist, dann ist man frei von, was weiß ich, den Verpflichtungen, frei, sich für die Familie, für die Kinder zu sorgen, dann ist man sich selber. Was macht man in der Berentung? Ja. Und ein verlassenes Kind, ein vereinsames, ein Mensch, der als Kind vereinsamt ist und verlassen ist, geht ganz anders in sein Leben als ein Mensch, der fühlt, ja, dass sein Vater und sein Großvater die Liebe, ja, also der hat eine ganz andere Hülle,
ja.
wenn du magst. Ja. Also das war eine ganz einfache, also das war eine überraschend kurze Aufstellung. Ich gebe Ihnen noch ein zweites Beispiel, ja. Wenn wir noch Zeit haben. Ja, das ist komplizierter und komplexer. Eine Frau hat Kinder, also die ist vielleicht, was weiß ich, 40 oder so, hat mehrere Kinder und mit einem der Kinder kommt sie nicht zurecht. Irgendwie war das Kind ihr immer fremd, konnte sich nicht auf das Kind einlassen. Dann haben wir die Familiengeschichte aufgestellt und es dauerte eine Weile, ne, bis das alles klar wurde. Es kam heraus, dass die Mutter ihrer Mutter, also ihre Großmutter, ein Kind verloren hat, das früh verstorben ist. Und nie darüber hinweggekommen ist. Und was am Anfang, der Anfang dieser Aufstellung war, ich habe also die Klientin mit ihrer jetzigen Familie aufgestellt, ja, mit ihrem Mann, mit ihren, sagen wir, 3 Kindern, ja. Und sie stand mitten in der Familie und guckte runter auf den Boden. Guckte die ganze Zeit auf den Boden. Und der Henninger hat herausgefunden, dass wenn jemand beständig auf den Boden schaut, dass es möglicherweise ist, dass jemand gestorben ist, der auf dem Boden liegt. Mhm. Ja. Und mit dem, wo es rauskam, dass die Großmutter eine, das war auch eine Tochter, verloren hat, habe ich dann jemand gebeten, dieses verstorbene Kind zu sein. Das legte sich auf den Boden und die Großmutter fing an zu weinen, ja, und legte sich zusammen zu dem Kind. Das ist symbolisch sehr interessant, weil manchmal sagen ja die Menschen, ich bin eigentlich mit meinem Kind verstorben oder ich bin mit meinem geliebten Partner eigentlich gestorben. Ich habe nur noch funktioniert. Ja. Das legte sich zu, also die Großmutter legte sich zu ihrem verstorbenen Kind und das war wirklich ganz friedlich. Ja. Und dann schaute auf einmal die Klientin auf. Ja. Und sagte, aha, was ist denn jetzt passiert? Jetzt eine Erfahrung, die ich in den Aufstellungen gemacht habe, ist, dass wir alle auf eine geheimnisvolle Art und Weise mit unseren Großeltern gleichen Geschlechts verbunden sind. Mhm. Manchmal sind wir ihnen näher als unseren Eltern. Und da habe ich, und das ist wirklich Theorie bzw. Erfahrung, habe ich gedacht, ach, da ist eine Identifizierung der Enkelin, also der Klientin, mit ihrer Großmutter. Die Großmutter hat ein Kind verloren und sie kann mit einem ihrer Kinder nicht. Mhm. Da habe ich die Großmutter gebeten, die Stellvertreterin der Großmutter, gebeten aufzustehen. Ja? Und dann habe ich sie eingewechselt und ihre Tochter steht noch da. Ja? Und dann habe ich die Klientin gebeten, der Großmutter zu sagen, liebe Großmutter, das ist die auf dem Boden liegt, also meine Tante, ja? Mhm. Das ist dein Kind, das du verloren hast. Ja? Es tut mir leid für dich. Ja? Ich sehe deinen Schmerz. Und das ist meine Tochter. Die, mhm, lebt, die lebt. Die lebt. Mhm. Und möglicherweise habe ich deine Trauer oder deine nicht gefühlte Trauer oder verdrängte Trauer übernommen, so dass ich mein Kind, meine Tochter, nicht sehen konnte. Ja. Und dann schaut die Großmutter auf sie und sagt, ja, das stimmt, ja, das ist meins, das ist mein Kind und das ist dein Kind. Da stehst du jetzt hier mit deinem Kind. Wir sind anders. Ja, da kommt es zu einer Entidentifizierung zwischen Großmutter und Enkelin. Mhm. Und ab dem Moment kann die Klientin auf ihre Tochter schauen. Und zum ersten Mal schauen sie sich wirklich an. Und die, mhm, Tochter fühlt sich wirklich gesehen. Mhm. Ja, und dann kommt es wieder zu einer Vereinigung.
Und ist es dafür jetzt relevant, dass das in Wirklichkeit so war, dass die Großmutter ein Kind verloren hat?
Ja. Ja. Also das, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass ich, bevor ich die Aufstellung mache, also ich mache das, ich interviewe erstmal die Klientin, ja, was ist dein Problem und so. Ja. Mhm. Und dann bitte ich sie oder ihn, mir seinen Stammbaum zu erzählen. Also ich nehme ein Genogramm auf und mit Jahreszeiten, mit Jahreszahlen und auch mit den Ereignissen, die den betreffenden Menschen passiert ist.
Ja. Ja,
das ist also sehr kompliziert so. Und das habe ich immer im Kopf, beziehungsweise habe ich immer dabei. Ja.
Ich würde gerne noch auf ein Beispiel eingehen, was ich selber erlebt habe, beziehungsweise von einer Kursteilnehmerin eines Familienaufstellungswochenendes. Da war ich sehr erschrocken, als ich gehört habe, dass sie aufgrund einer Familiendynamik, die sich in einer ihrer vergangenen Aufstellungen gezeigt hat, jetzt sehr im Konflikt mit ihrer Mutter ist. Sie hat in dieser Familienaufstellung, ohne dass es dafür tatsächliche Beweise in der Realität gab, entdeckt, dass sie wohl einen Zwillingsbruder gehabt hätte, während, also der verstorben ist und in der Schwangerschaft irgendwie abgegangen sei und sich deswegen so alleine fühle, oder das war so der Rahmen. Und für mich war das sehr befremdlich, weil das erstens die Mutter ja gar nicht so bestätigt hat, dass das so gewesen war, und dadurch dann auch noch einen Konflikt plötzlich im echten Leben zwischen der Klientin, die ich da kennengelernt hatte, und der Mutter entstanden ist, weil sie quasi an diesem Wahrheitsanspruch für sich als Erklärung für ihr Problem und Leiden festgehalten hat. Ja, und da war ich dann doch schon sehr... deswegen hat es mich gerade beruhigt, dass sie sagen, nee, es gibt da dieses Genogramm und das ist mein Rückhalt als leitende Person oder mein, wo ich mal drauf gucke.
Ja.
Das sehe ich als Problem.
Durchaus.
Okay.
Ja, also ich sage immer, eine Familienaufstellung ist kein Vaterschaftsnachweis.
Aha. Wie gut.
Ja. Manchmal kommen eben solche Dinge, solche Hypothesen raus. Ja? Und das sind ja alles nur Hypothesen.
Ja.
Also wenn das tatsächlich nicht belegt ist im Genogramm, ja, ist das etwas, was eine Möglichkeit gewesen ist. Ja? Und bei Zwillingen, wo eines der Zwillinge während der Schwangerschaft abgegangen ist. Das glaube ich auch, dass es relativ häufig passiert. Aber wenn das passiert, ist es nicht oft so, dass die schwangere Frau das merkt oder das als ein Abgang eines Kindes anschaut. Ja, wenn es früh in der Schwangerschaft passiert, dann könnte es nur eine kurze Zwischenblutung gewesen sein. Ja?
Mhm.
Und dann ist die werdende Mutter dann erleichtert, dass die Schwangerschaft weiter besteht. Es ist tatsächlich so, dass das häufiger passiert, dass ein Zwilling abgeht in der Schwangerschaft und dass das überlebende, zurückgebliebene Zwilling lebenslang das Gefühl hat, es fehlt jemand. Ja. Also es ist nicht ein Partner, es ist nicht ein Elternteil, sondern es ist jemand, der mir ganz, ganz nah ist. Ja. Und wenn das so wäre, dann würde ich durchaus auch als Aufsteller jemanden als Stellvertreterin oder Stellvertreter dieses Zwillings hinstellen und dann mal schauen, wie das den beiden geht. Ja?
Mhm.
Und manchmal ist es tatsächlich so, dass beide sich anschauen und dann ganz nah zusammen sind. Ja? Und das finde ich schön. Ja? Ich weiß nicht, was in diesem Fall dann die Stellvertreterin der Mutter reagiert hat, ja, keine Ahnung. Ja, ich verstehe auch nicht, warum da ein Konflikt entstehen sollte.
Im echten Leben.
Im echten.
Genau, also ich glaube, es war eine Art
Wahrheitsanspruch, den die Tochter für sich dann so, die Klientin hatte. Ich weiß jetzt, was das Leiden, die Ursache meines Problems ist und es liegt daran, dass du früher, oder das kann es sein, Mama, dass ein Zwilling abgegangen ist und die Mutter konnte diese Realität für sich nicht annehmen. Und
aber das ist ja, also wenn, es sei denn, die Mutter hat einen Abtreibungsversuch gemacht. Und da ist vielleicht ein Kind abgegangen. Ja? Also wenn die Mutter eigentlich es nicht weiß oder ableugnet, das ist doch ganz normal. Also ich glaube, ich nehme an, der Konflikt liegt woanders oder tiefer. Ja? Also es könnte sein, dass die Mutter aus irgendwelchen Gründen sie als Kind nicht annehmen konnte. Ja? Also in den Aufstellungen kommen wirklich die Bindungsprobleme raus. Ja? Und ich versuche eben zurück zu gehen, sodass die ursprüngliche oder die mögliche Bindung, wenn man die Traumata, die transgenerationalen Verletzungen aufgehoben hat oder neutralisiert hat, die mögliche Verbindung zwischen Mutter und Kind sich herstellt. Manchmal werden sie tatsächlich sehr ähnlich. Manchmal zeigt sich, dass die Mutter trotzdem kühl bleibt. Und zwar sieht, du bist mein Kind, gut, ich versorge dich, ja, aber mehr kann ich nicht, fühle ich nicht. Da versuche ich auch nicht zu forcieren.
Ja. Ja,
dann heißt es tatsächlich dann für das Kind, das zu akzeptieren und anzunehmen und das zu nehmen, was möglich ist.
Und vielleicht abschließend, was ist aus Ihrer Sicht eventuell ein Risiko von Aufstellungsarbeit oder wo muss man besonders fein arbeiten? Was kommt Ihnen da?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Für mich ist Familienstellen eine Zusatzmöglichkeit zu der Einzeltherapie. Also Familienaufstellungen eignen sich nicht als Ersatz für eine gute, tiefgehende Einzeltherapie. Das war am Anfang auch die Illusion. Also Sie haben ja Hunter Beaumont erwähnt. Hunter Beaumont war einer der feurigsten Anhänger von Hellinger. Ja. Und er hat gesagt, durch die Familienaufstellung kann man dann Therapien sehr viel kürzer machen, kostengünstiger und so weiter. Das stimmt nicht. Also das stimmt nicht. Also Hunter hat sich ja später auch distanziert von Hellinger. Nein, es ist eine akzessorische, also eine additive Therapiemöglichkeit, um etwas zu klären, etwas klarer zu sehen, was möglicherweise in der Familie passiert ist. Ja? Und ich schicke meine Klienten, wenn ich merke, oh, da ist ein systemisches Geschehen, was wir durch Einzelgespräche nicht rausbekommen, dann schicke ich den Klienten entweder zu mir selber oder zu jemand anders in Aufstellung, dem ich traue. Und dann arbeiten wir mit dem Ergebnis weiter.
Ja.
Das heißt, das Risiko ist eben, Menschen, die unvorbereitet sind, die nicht therapiert sind, aber die vielleicht eine sehr schwere Störung haben und ein sehr schwer gestörtes System haben, aus so einem System kommen, dass sie überflutet werden durch das, was in der Aufstellung passiert und dass sie keine Nachsorge haben. Ja? Also die meisten Menschen, die zu Aufstellungen kommen, die sind schon therapeutisch vorbereitet. Hm. Ja? Die kommen mit einer systemischen Fragestellung und die haben jemanden, zu dem sie zurückgehen können in der Nachkurs, also Therapeuten, Therapeutinnen. Ja? Und das ist gut. Ja? Dann kann ich die auch gut entlassen. Für mich ist die Anfangsrunde der Aufstellung einer Aufstellungsgruppe ganz wichtig. Ich bitte jeden, eben sich vorzustellen und auch seine Probleme oder sein Anliegen kurz zu schildern. Und ich schaue sehr genau hin, wie stark jemand gestört ist, wie sehr er oder sie fähig ist, das, was in der Aufstellung auftauchen könnte oder überhaupt in der Gruppe auftauchen könnte, zu ertragen, vertragen und so weiter. Es gibt Menschen, selten, aber denen ich sage, ja, vielleicht ist es ganz gut, deine Sache nicht aufzustellen. Oder anstatt einer Aufstellung arbeite ich mit ihnen in einem kurzen gestalttherapeutischen Art und Weise, also in der Gruppe, gestalttherapeutisch. Also ich versuche auf diese Weise schon vorzusortieren, wer gefährdet sein könnte und wer nicht. Mhm. Es kommt auch vor, dass jemand tatsächlich mit dem Ergebnis seiner Aufstellung oder mit dem, was er erlebt hat, nicht zurechtkommt. Dann kam es schon vor, dass ich jemanden mit nach Hause genommen habe und dann nachbetreut habe. Mhm. Also damit er oder sie rauskommt. Es ist ja wie ein Brutkasten,
ja.
Eine Aufstellung, ja. Ein Aufstellungsseminar, also damit man wirklich abkühlen kann. Mhm. In einem oder zwei Fällen musste jemand auch psychiatrisch weiter betreut werden. Mhm. Ja, das kam auch immer vor. Mhm.
Und wenn ich es aber jetzt richtig verstanden habe, geht es vor allem um die korrigierende Beziehungserfahrung, ja, die dann stattfindet.
Genau.
Und nicht um eine neue Deutung oder neue Wahrheit, die ich irgendwie erkenne im Familiensystem, sondern eher um im zweiten Teil der Aufstellung dann,
genau,
die Erfahrung, ja, dieses Erlebnisorientierte für den Klienten.
Genau. Also manchmal wissen die Leute gar nicht mehr, also wenn eine Aufstellung relativ komplex ist,
ja,
und alles Mögliche sich gezeigt hat, dann fragen sie, ja, ich weiß ja gar nicht mehr, welche Schritte waren, was waren da und da. Dann sage ich, ja, wenn es ein Endergebnis für dich gut war, ja, dann nimm das.
Ja.
Das andere, das ist nur auf dem Wege dessen.
Ja. 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 Das wurde für mich jetzt sehr deutlich durch unser Gespräch, dass es zwar unbewusste Strukturen da sichtbar gemacht werden können oder wie in der Archäologie eine bestimmte Erdschicht wir vielleicht uns angucken und genauer betrachten, und es geht aber dann auch in diesem gestalttherapeutischen Sinn und dass sie da auch diese Zeit einräumen für den Klienten am Ende, um das Erleben und den Kontakt und den zufriedenstellenden Kontakt zwischen zum Beispiel Klient und Vater oder Mutter oder Abgrenzung, was auch immer, aber um so einen Kontaktzyklus, den jemand wirklich erlebt, dann am Ende.
Ja, also ich möchte, wenn es geht, dass jemand mit seinem jetzigen Leben gut zurechtkommt.
Ja.
Vielleicht noch eine letzte Feststellung,
ja,
die auch ganz interessant ist. Ich habe vorhin gesagt, wenn ich das ernst nehme, hole ich die Seelen der beteiligten Familienmitglieder hierher, egal ob sie leben oder schon verstorben sind. Ja. Und dann machen wir ja etwas mit ihnen. Ja. Und am Schluss haben wir auch das Ritual, machen wir auch das Ritual nach der Abschlussbesprechung, dass wir das zurückschicken. Dass wir schicken das System zurück. Ja. Und das kommt nämlich manchmal tatsächlich. Das heißt, verändern tut sich nicht nur die Person, die hierher gekommen ist zu der Aufstellung, sondern manchmal auch die anderen, die beteiligt sind. Und das ist eine Beobachtung, die recht häufig kommt. Jemand kommt nach Hause, findet eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter von einem, der aufgestellt worden ist, und man kann ja auf dem AB nachschauen, wann das passiert ist, wann der Anruf gekommen ist. Und manchmal ist das genau zu dem Zeitpunkt, wo seine Aufstellung stattgefunden hat. Es gibt auch die Beobachtung, dass auf einmal Beziehungen sich wieder verändern, und zwar zum Guten. Ja. Eine alte Klientin, die mal zu mir in der Aufstellung kam, die war beschäftigt bei einem Verwandten, bei einem älteren Verwandten, der also sich furchtbar benommen hat ihr gegenüber. Ja. Und wir stellten das auf und dann ging sie nach Hause, und in der nächsten Woche kam sie zu der Stunde und sagte, ja, also dieser Verwandte sei total nett zu ihr geworden und ganz lieb, und sie verstehe das nicht. Ja? Ja? Und dann haben wir das weiterverfolgt, und nach 4 Wochen war das vorbei. War er wieder sein altes Selbst. Und ich erkläre mir dadurch, dass er doch etwas mitbekommen hat von dem, was verändert war. Ja? Und insofern war sozusagen die Beziehung zu dem Aufstellenden sehr viel lockerer und sehr viel leichter und liebevoller geworden, näher geworden.
Ja.
Aber er war ja nicht in der Aufstellung. Das heißt, er hat ja das ja nicht selber erfahren. Deshalb wiegt eben die Gewohnheit stärker als die neue Erkenntnis. Ja? Deshalb bitte ich dann oder empfehle ich den Teilnehmern, in der Zeit unmittelbar nach der Aufstellung, und dass sie mit den betreffenden Personen versuchen, im Sinne der Aufstellung, des Ergebnisses, des positiven Ergebnisses mit ihren Verwandten oder mit ihren Partnern oder mit ihren Kindern umzugehen, weil da ist die Chance, dass etwas sich verbessert, wirklich gegeben oder mehr gegeben. Es gibt dann natürlich auch Fälle, wo man nach Hause kommt und alles bleibt beim Alten. Das impliziert auch eine starke Verantwortung von meiner Seite als Aufsteller, dass ich jeder Person, die aufgestellt wird, mit Respekt und Wohlwollen behandle. Das heißt, ich verdamme niemand als Aufsteller, selbst wenn ich in meinem Alltagsbewusstsein denken würde, also das war ja wirklich ein Schuft. Ja. Aber in der Aufstellung versuche ich dann, so jemanden fair zu behandeln. Ich bitte ihn dann vielleicht, sich in die Ecke zu stellen oder auch grenze ihn ab. Aber ich sage nicht, also der ist der Schuldige und die ist die Unschuldige oder sowas. Mhm. Sondern ich gleiche das nur aus, und ich versuche wirklich, fair zu sein, wohlwollend zu sein zu allen aufgestellten Personen. Das ist, ja, ich bin ja auch verantwortlich dafür, was ich zurückschicke.
Ja, ja. Wow, also für mich ist das jetzt gerade ein ganz neuer Einblick gewesen. Und es ist für mich erstmal, merke ich, ich habe da auch Skepsis, aber ich brauche da eine, oder es ist so eine ganz neue Art, mich mehr mit meinem ganzen System als Mensch zu begreifen, dass ich das schon mitbringe. Also das ist gerade für mich eine ganz neue Art, auf mich selbst doch zu gucken. Und ja, das, also einfach als Takeaway für mich, ist das meine Forschungsreise, wo ich jetzt gerne hinschauen möchte nach unserem Gespräch.
Das
Ja.
ist eigentlich ein zutiefst ökologischer Blickwinkel.
Ja, da haben Sie, da habe ich Sie erleben dürfen auf einer Tagung des Gestaltinstituts Kölns. Da haben Sie über, ist schon lange her, aber über das, über den Menschen eingebettet ins gesamte System gesprochen. Und ja, das wäre nochmal ein anderes Thema vielleicht.
Gut,
Vielen Dank an der
sehr
Stelle
gerne.
und ich freue mich, wenn wir vielleicht in der Zukunft nochmal ein Podcast-Gespräch führen. Dankeschön.
Ja, gerne.
Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne ein Abo oder eine Bewertung da und teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren zur Folge. Bis zum nächsten Mal.